Schönen guten Abend bei Beide Seiten Live. Freut mich, dass Sie wieder mit dabei sind heute am 24. September 2024.
Ja, ich freue mich auch, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben die Nachrichten des Tages für Sie zusammengesucht und werden sie dann gleich in drei verschiedenen Rubriken präsentieren. Wir beginnen mit dem Thema
Schlägerei im Stadion. Rapid und die Austria ziehen heute eine erste Konsequenz. Die nächsten vier Derbys werden ohne Auswärtsfans gespielt.
Ob das reicht, diskutieren wir heute in unserer Rubrik Beide Seiten mit dem Journalisten Josef Fozzi und Lukas Kimmeswenger aus unserer Puls24-Redaktion.
Guten Abend, hallo.
Streit um Stimmen. Fünf Tage vor der Wahl stehen sich heute bei uns Blau und Grün gegenüber.
Im großen Duell treten gleich Leo Lugner von der FPÖ und Hans Arsenovic von den Grünen gegeneinander an.
Und Angriffe und Angst im Libanon. Sterben bei israelischen Luftangriffen schon über 550 Menschen. Zehntausende sind auf der Flucht. Gleichzeitig beschießt auch die libanesische Hisbollah den Norden Israels.
Wie gefährlich die Lage ist, besprechen wir gleich in unserer Rubrik Der Tag.
Ja, Sie wissen es. Viele Themen haben zwei Seiten. Wir wollen Ihnen jetzt wieder bei sehr polarisierenden Geschichten des Tages eben diese beiden Seiten aufzeigen. Und im besten Fall können Sie sich dann zu Hause Ihre Meinung besser bilden.
Starten wir mit dem Wahlkampf. Am Sonntag wählt ja Österreich einen neuen Nationalrat. Und im Wahlkampf-Endspurt sorgt da jetzt das Wiener Volkstheater für einen Aufreger. Es präsentiert nämlich ein Lied mit dem Titel »Euer Wille geschehe, heim ins Reich«.
Dazu kommt die erfundene Rockband, die Hitlers performen dazu vor Bildern der FPÖ-Wahlkampagne.
In Nazi-Uniformen und mit Hitlerbärtchen singen die Musiker der Band Die Hitlers über die Rückkehr des Deutschen Reichs. Der Song bezieht sich auf das Parteiprogramm der FPÖ. Konkret auf die Stelle: Sprache, Geschichte und Kultur Österreichs sind deutsch. Vom Volkstheater heißt es, das Video sei nichts anderes als ein Aufruf an alle, jetzt Verantwortung zu zeigen und für ein demokratisches und freies Österreich einzutreten. Die FPÖ kontert. Das Volkstheater hat endgültig nichts mehr mit Kunst und Kultur zu tun und versinkt immer mehr in linksextreme Propaganda. Überschreitet das Volkstheater mit der Aktion tatsächlich die Grenze der Geschmacklosigkeit oder ist das noch Kunst?
Ja, heftige Bilder durchaus und all das wollen wir jetzt analysieren. Es gibt beide Seiten dazu und das besprechen wir jetzt mit Josef Fozzi, Journalist am Trend.
Guten Abend.
Und mit Lukas Kimmeswenger aus unserer Nachrichtenredaktion. Hallo Lukas.
Guten Abend, hallo.
Herr Fozzi, ich fange gleich mit Ihnen an. Dieses Video, dieses Lied, was wir da jetzt auch gerade auszugsweise gesehen haben, da sagt die eine Seite, das geht gar nicht. Warum?
Ich glaube, Kunst kann, darf alles. Das glaube ich, darf alles. Aber Kunst darf nicht glauben, dass sie politisch etwas damit bewirkt. In dem Fall, glaube ich, geht das ins Leere, weil gut gemeint ist nicht immer gut. Ich glaube, wenn man jetzt den FPÖ-Wählern, die 100.000 Menschen, die sich jetzt entschlossen haben, am nächsten Sonntag möglicherweise FPÖ zu wählen, ein Hitlerbärtchen aufklebt, dann bewirkt das dort gar nichts, weil die wählen nicht die FPÖ wegen dem Hitlerbärtchen, sondern die wählen die FPÖ, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Themen zu kurz kommen, dass die FPÖ Themen anspricht, die ihr Leben bewegen und die ihr Leben betreffen, die das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle über das Land verloren haben, also die Kontrolle über das Land verloren, wenn ins Land kommt, dass Minderheiten bestimmen, was die Mehrheit denken soll. Das ist ihr Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl muss man, glaube ich, abholen. Und das kann man nicht abholen, indem man sagt, ihr seid alle Nazis und ihr habt alle mit dem Hitler, und ihr befördert alle den Hitler. Natürlich gibt es in der FPÖ Tendenzen auszugrenzen, es gibt Tendenzen in der FPÖ rassistisch zu sein. Das ist alles eine richtige Wahrheit. Aber das wissen diejenigen, die ins Volkstheater gehen und diese das Video sehen. Es ist Predigen für die Gläubigen, für die Rechtgläubigen, um die Menschen zu erreichen, die nicht in dieser unmittelbaren Welt, wenn man will, auch Blase leben, muss man, glaube ich, andere Methoden wählen. Also es ist legitim, man kann das tun, es ist aber effektlos.
Es ist schon der Satz gefallen, Kunst auf alles. Wir sprechen gleich drüber, Lukas. Schauen wir uns jetzt vielleicht noch einen ganz kurzen Ausschnitt an aus einem Video, aus einem Lied des deutschen Comedians Jan Böhmermann. Das geht in die gleiche Richtung und heißt Faschismus ist back. Schauen wir da kurz rein.
Keine Gnade, ab 50%. So heiß und so braun, Baby, die Brandmauer brennt. Hasch, hasch, Honey, hörst du, wie die Welt um uns zerbricht? Der starke Mann, der starke Mann, der starke Mann, der starke Mann spricht. Hör auf zu fragen, lass uns endlich Menschen jagen. Yeah, yeah. Wer deutsch ist, bestimmt. Wer nicht deutsch ist, raus. Wer deutsch ist, bestimmt. Ich.
Also Lukas hat natürlich auch da ein hartes Lied mit harten Textpassagen, aber eben gehen wir auf diesen Punkt ein, auf die andere Seite. Darf Kunst denn alles?
Der Kollege hat es, glaube ich, schon ganz gut angesprochen. Ja, die Kunst darf prinzipiell fast alles, sage ich jetzt. Sie darf auf jeden Fall umfassendere Mittel verwenden, um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, es ist richtig, über Geschmack kann man streiten. Das Video, das geht schon in Richtung Geschmackslosigkeit, ist vielleicht auch geschmackslos, aber wie gesagt, darüber kann man streiten. Aber was natürlich ein Anliegen der Kunst ist, und damit argumentieren ja auch sehr viele, Satire muss aufregen und Satire kann oder soll manchmal auch wehtun. Und ich glaube, als wir da dieses Video gemeinsam geschaut haben, haben wir uns alle ein paar Mal fast auf den Kopf gerufen und gedacht, Wahnsinn, geht das? Aber ja, die Kunst, die Satire darf das. Und das ist, glaube ich, auch die Prämisse, die die Kunst sich selbst ein wenig gibt. Wir wollen aufregen und Kunst soll gar nicht jedem gefallen. Und ich glaube, das ist in jedem Fall damit ganz gut gelungen, ja.
Also Aufregung dann doch auch weiter übergreifend, ob damit die FPÖ-Wählerinnen wie lang gesprochen sind, steht auf einem anderen Blatt. Ich würde mir aber ganz gerne noch anschauen, was die FPÖ selbst, nämlich in Form von Generalsekretär Christian Hafenecker, als Replik auf das Lied aus dem Volkstheater gesagt hat.
Was das Volkstheater betrifft, na gut, überrascht mich nicht. Die haben eine Zeit lang den Kommunistenstern am Dach oben gehabt. Das ist halt immer so, wie es momentan gerade politisch gewünscht ist. Also insgesamt ein schreckliches Bild, das sich da im Hinblick auf den Wahlkampf und auf die Wahlbeeinflussung hier zeigt. Und natürlich auch ein Hilfeschrei im Prinzip dafür ist und sagt, gut, also die Demokratie ist in diesem Land offensichtlich wirklich massiv gefährdet. Aber die Gefährdung kommt von der linken Seite, ganz, ganz klar.
Herr Fotzi, man hat ein bisschen das Gefühl, ganz so unrecht ist es der FPÖ, in der Fall in Form von Christian Hafenecker, aber vor allem auch Herbert Kickl, manchmal gar nicht diese ganzen Angriffe, weil sie das eigentlich vielleicht sogar nutzen können im Wahlkampf.
Na, es gibt ja wieder die Chance, sich in die Opferrolle zu begeben. Also alle sind gegen uns, das ist ja das Narrativ, das auch Herbert Kickl verwendet. Die Einheitspartei oder die Kartellpartei, wie das in Deutschland heißt, richtet sich gegen uns. Das ist eine gute Gelegenheit, das wieder zu verwenden. Aber der Punkt ist der, dass das Argument Kunst muss aufregen, das teile ich. Ich bin ein großer Fan von künstlerischen Herausforderungen. Ich glaube nur, dass das in dem Fall die falsche Ebene ist. Ich glaube nicht, die Leute regen sich nicht über die Kunst auf, die Leute regen sich darüber auf, dass sie in ein Eck gedrängt werden, in dem sie sich nicht selber sehen. Mhm. Und ich glaube, wenn Kunst politisch werden will, muss es auch überlegen, ob es auch politisch wirksam sein kann, ob sie auch politisch wirksam sein kann.
Vielleicht kann ich da ganz kurz.
In dem Fall, glaube ich, ist es ein Bumerang.
Mhm. Na, sehe das ganz, ganz ähnlich, Herr Fotze. Ich glaube auch, dass das dann eher kontraproduktiv sein kann und zu einem Jetzt-erst-recht-Effekt natürlich führt bei manchen FPÖ-Wählern, die jetzt sagen, okay, die wollen uns alle unsere Partei vermiesen, aber das könnte sie erst recht mobilisieren. Dabei glaube ich gar nicht, dass das Ziel ist. Sie wollen eigentlich schon Unentschlossene oder Nichtwähler nochmals davon überzeugen, wählen zu gehen und eben nicht die FPÖ zu wählen. So ähnlich ist zumindest die Argumentation. Aber ob das dann eben ganz gelingt, sei dahingestellt.
Ja. Es ist gut gemeint, aber nicht gut.
Machen wir da mal einen Schlussstrich unter dieses Thema, kommen wir zum nächsten Thema und kommen wir damit zum Wiener Derby. Denn noch zwei Tage nach den Ausschreitungen eben beim Wiener Derby sorgt der Platzsturm noch immer für viel Gesprächsstoff. Gruppen von beiden Fußballvereinen, also von der Rapid auf der einen Seite und von der Austria auf der anderen Seite, haben da ja wie wild aufeinander eingeprügelt.
Ja, und Strafen für die Wiener Fußballclub selbst gibt es noch nicht. Aber heute haben beide auf die Ausschreitungen in einer abgesprochenen Aktion reagiert.
Die Austria und Rapid verurteilen die Randale nach dem Wiener Derby. Die beiden Vereine erarbeiten nun gemeinsam mit der Bundesliga ein Sanktionspaket. Erste Konsequenzen ziehen sie bereits heute.
Stadionverbot, unbefristetes Stadionverbot, Entzug der Mitgliedschaft und Anzeige bei der Bundesliga für auch über unser Stadion hinausgehende Stadionverbote.
Es müssen klare Vorstellungen definiert werden und ganz klar festgelegt werden. Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam dazu verständigt, uns die Zeit zu nehmen und diesen Prozess ordnungsgemäß voranzutreiben und fertig zu führen und die nächsten 4 Derbys ohne Auswärtsfans abzuhalten.
Weitere Maßnahmen sollen noch folgen. Gehen die Vereine richtig mit den Ausschreitungen um oder nehmen sie es zu locker?
Josef Fotzi heute bei uns hier, Journalist beim Trend. Herr Fotzi, nach diesen Ausschreitungen bei den Spielen, ist diese Aktion der beiden Vereine eben jetzt bei 4 Damis auf die Auswärtsfans zu verzichten, ist das ein erster Schritt in die Richtung, das angekratzte Image wieder zu verbessern vom Fußball?
Ich schicke voraus, ich bin kein Fußballexperte, ich bin auch kein großer Fußballfan, aber ich habe mich schlau gemacht, weil ich als Staatsbürger wirklich erstaunt war, wie sowas passieren kann. Wie kann es passieren, dass in einem Stadion, wo es Kontrollen gibt, es möglich ist, Böller hineinzuschmuggeln? Ich habe mich von Fußballfans in meinem Freundes- und Bekanntenkreis belehren lassen, dass es ganz leicht möglich ist, dass offenbar in Körperteilen, wo man nicht so nachschaut, die Dinge hineingebracht werden, dass in Italien sogar in den Sandwiches, die Leute mitnehmen, die nachschauen, ob wirklich ein Böller drin ist. Das heißt, das Thema ist offenbar, dass man die Leute, und das ist eine Minderheit, also von den tausenden Rapid-Fans, die es gibt, glaube ich, geht es um eine Handvoll oder ein paar Handvoll. Und da gibt es Stadionverbote. Diese Stadionverbote werden ausgesprochen, aber offenbar nicht exekutiert, habe ich mir erklären lassen. Weil einfach die Kontrollen, und muss natürlich Kontrollen geben, wenn wer ins Stadion kommt, umgangen werden, weil Ausweise gefälscht werden oder ähnliches mehr. Oder zum Teil auch die Kontrolleure Fans des Clubs sind und diese Leute hineinlassen. Ich habe mir erzählen lassen, in Italien gibt es ein sehr gutes System, dass man Ultras, die heute nicht mehr ins Stadion dürfen, zur Polizei vorlädt und dass die während eines Matches am Ende der Stadt, wo das Match stattfindet, sich zu einer Polizei, bei der Polizei melden müssen. Und aber ein zweites Mal noch, damit sie nicht in der zweiten Halbzeit vielleicht sich noch in den Stadion hineinstellen. Das finde ich einen sehr kreativen und praktikablen Vorschlag. Ob das Sperren von den Auswärtsspielen allein auf Dauer reicht, ist es sicher mal ein Schritt, die rauszuhalten. Aber es muss, glaube ich, eine Dauerlösung gefunden werden. Man kann ja nicht, ich glaube, Fußballspieler leben ja, habe ich mir gern lassen, dass alle Fans zusammenkommen und dort eine Stimmung machen. Also wenn das Ende dieser Entwicklung ist, Geisterspiele, ich glaube, das kann niemand wollen.
Also da ein kreativer Vorschlag quasi aus Italien, um eben auch zu verhindern, dass Schlägereien dann eventuell auch nach dem Spiel ausgemachterweise dann stattfinden. Lukas, auf der anderen Seite, man sagt ja auch immer ein bisschen, gerade wenn man an die kleinen Fußballvereine denkt, dass Fußball auch durchaus verbinden kann. Ist das Image des Fußballs jetzt trotzdem auch noch nicht komplett angekratzt?
Na, das Image ist auf jeden Fall angekratzt. Ich glaube, daran kann man nicht rütteln. Aber gleichzeitig muss man schon sagen, dass das Thema Gewalt ist einfach ein Thema, das den Fußball begleitet. Und es ist generell schwierig, dieses Thema einzudämmen, die Gewalt vollkommen loszuwerden im Stadion. Dieser Fanatismus ist einfach zu groß. Und wenn wir dann andere große Stadtderbys denken, zum Beispiel in Griechenland das Athena-Derby oder wenn wir nach Südamerika schauen, in Buenos Aires, River gegen Boca, das zieht Fanmassen an. Und da ist der Fanatismus dermaßen groß, dass das halt leider auch immer wieder zu Ausschreitungen führt und leider auch Verletzten und Toten. Also auch das kein Einzelfall. Zum Glück passiert das in Österreich nicht so oft, aber natürlich generell muss man sich diese Frage stellen und da hat der Herr Fotzi, glaube ich, einen ganz guten Einwand auch gehabt. Es ist natürlich die Sache, dass diese Fans, auch dieser harte Block ja auch genau die sind, die Stimmung erzeugen, die Lieder anstimmen, die eigentlich dafür sorgen, dass das Erlebnis Fußball im Stadion auch das ist, was man dann als Normalzuseher wahrnimmt. Und wir haben ja auch in der Corona-Zeit eigentlich vor nicht allzu langer Zeit mitbekommen, was es heißt, wenn da auf einmal Totenstille ist. Und ich glaube, da verfliegt dann ganz schnell der Zauber eines schönen Fußballspiels.
Aber es muss doch im Interesse aller Fußballfans sein, diese kleine Gruppe zu isolieren und auch mit harten Methoden zu isolieren. Ich glaube, dass dieses Hinnehmen, Fußballer zieht eigentlich Gewalt an, finde ich zu fatalistisch.
Absolut, ist absolut richtig. Und ich glaube, da sind auch die Wiener Clubs jetzt gefordert, eben diese Stadionverbote auch zu sanktionieren. Da muss ein wenig mehr passieren in Zukunft. Es sind sehr oft nur Lippenbekenntnisse getätigt worden. Auch Steffen Hoffmann, wenn wir uns erinnern, am Sonntag nach dem Derby, wir wollen das jetzt mal evaluieren. Die harten Konsequenzen, vor denen scheut man zurück. Und ich glaube, auch da liegt ein bisschen der Hund begraben, dass ja die Vereine sehr eng verzahnt sind mit den Fans. Und man will da natürlich nicht die eigenen Fans vergrämen. Also
eine Gratwanderung natürlich auch für die Vereine.
Eine Gratwanderung, absolut. Eine
Gratwanderung, du hast gerade die Wiener Clubs auch angesprochen, die jetzt ein bisschen in der Verantwortung sind. Jetzt haben Rapid und die Austria sich heute natürlich abgesprochen. Aber Herr Fotzi, wäre es nicht noch ein besseres Bild gewesen von Nicht-Fußballfanatikerin zu Nicht-Fußballfanatiker für uns, die eher außenstehend sind, wenn die sich einfach gemeinsam hingesetzt hätten bei der Pressekonferenz?
Das wäre ein Anfang gewesen, dass man gemeinsam sozusagen dieses Thema sich annehmen will, natürlich. Also ein Einzelauftritt, auch wenn es diesmal keine Schuldzuweisungen gab, die früher üblich waren, ist noch nicht, glaube ich, hinreichend.
Aber mehrere Stunden zwischen diesen Presseterminen, muss man vielleicht dazu sagen, wie die Nachmittag stattgefunden haben. Kommen wir zu unserem letzten Thema hier bei beide Seiten und blicken wir jetzt nach Großbritannien. Dort wird nämlich jetzt etwas umgesetzt, was auch hier bei uns in Österreich zuletzt immer wieder Thema war, und zwar ein Messerverbot.
Konkret geht es auf der Insel um Macheten und sogenannte Zombie-Messer. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, wir wussten es auch nicht, es handelt sich um zumindest 20 Zentimeter lange Messer, die auch sehr bedrohlich aussehen. Außerdem haben sie gleich mehrere scharfe Spitzen.
Ja, ganz genau, die werden eben jetzt in Großbritannien verboten. Aber kann das etwas bringen? Wir blicken auf beide Seiten.
Der Besitz, aber auch die Herstellung sowie der Transport und der Verkauf von Zombie-Messern und Macheten sind ab sofort strafbar. Der Grund? In den vergangenen 5 Jahren verdoppelt sich die Zahl der Straftaten mit Messern in Großbritannien. Erst am Wochenende wird ein 15-Jähriger im Südosten Londons erstochen. Auch in Österreich nimmt die Zahl der Messerattacken stark zu. Nach einigen brutalen Vorfällen, speziell am Wiener Reumannplatz, legt die ÖVP im April einen ersten Gesetzesentwurf zu einem generellen Messertrageverbot im öffentlichen Raum vor. Ganz zum Widerwillen der FPÖ. Die kritisiert, man würde die ÖsterreicherInnen unter Generalverdacht stellen und entwaffnen. Die Grünen wiederum kritisieren die vielen Ausnahmen und fordern eine Nachschärfung. Sind diese Verbote sinnlos und gehen am eigentlichen Problem vorbei? Oder kann die gefährliche Messergewalt damit unter Kontrolle gebracht werden?
Also ich glaube, mit dem Wort Zombie-Messer haben wir hier im Studio alle etwas Neues gelernt. Aber Herr Fotzi, wie lauten denn jetzt die Argumente gegen so ein Messerverbot? Warum kann das keinen Sinn machen?
Meine erste Assoziation war, ich erinnere mich an einen Wahlkampf, wo ein Alkoholverbot ausgesprochen wurde am Praterstern, weil da zu viele Menschen Alkohol öffentlich getrunken haben und sich die Menschen belästigt gefühlt haben. Es war nur eine relativ harmlose Belästigung. Was war das Ergebnis? Die sind zum nächsten Bahnhof gezogen. Ich will das jetzt nicht vergleichen. Messer lassen sich leichter verstecken wie Alkohol. Aber ich glaube, dass ein reines Verbot nur zu Ausweich oder zu Aktionen führt, wenn man das besser versteckt oder sich besser tarnt. Ich glaube, wer nicht hören will, muss fühlen in dem Fall. Und ich glaube, wenn es nicht in diesen Communities, wo das üblich ist, mit Messern Konflikte auszutragen, wenn dort nicht der Lerneffekt eintritt, da kriege ich eine ordentlich auf die Rübe oder möglicherweise werde ich sogar des Landes verwiesen, weil ich einen Aufenthaltsstatus habe, der nur sehr prekär ist, dann glaube ich, gibt es eine Lernerfahrung. Wenn es diese Lernerfahrung, glaube ich, nicht gibt, dann werden wir uns noch lange mit diesen Messerattacken herumschlagen. Da werden Verbote können maximal flankierend sein. Sie können, sagen wir mal, ein erstes Signal sein, das wollen wir nicht. Aber den großen Turnaround werden sie nicht bringen.
Jemand, der auf jeden Fall für ein Messerverbot ist und das auch immer wieder politisch gefordert hat, ist der ÖVP-Innenminister Gerhard Kahner. Und das zwar schon seit längerem. Schauen wir mal an, was er da meint.
Weil wir aus der Statistik wissen, dass wir bei den Schusswaffen, Gott sei Dank, weil wir ein sehr strenges Waffengesetz haben, massiven Rückgang hatten bei den Delikten, bei den Verbrechen mit Schusswaffen, aber auf der anderen Seite eine deutliche Steigerung bei den Hieb- und Stichwaffen, sprich bei den Messer hatten. Daher macht es Sinn, afghanische, syrische Banden zu entwaffnen.
Ja, das hat der Innenminister schon im Juli gesagt. Lukas, was sind denn die Argumente, die diese Seite unterstützen, die ein Messerverbot fordern?
Ja, um da auch vielleicht weiter zu denken in der Argumentation des Innenministers, es ist sehr oft kommt eben die Begründung, ja, wenn man eine Waffe bei sich trägt, ist natürlich die Unsicherheit zumindest mehr gegeben, als wenn man keine bei sich trägt. Also da würde das Waffenverbot schon mal ansetzen. Und wenn wir jetzt uns anschauen in den letzten Jahren, wie in Europa in sehr vielen Städten leider Messerattacken, Gewaltattacken zugenommen haben, da sieht man schon, dass die Politik zum Handeln aufgefordert ist. Und da ist eben derzeit ein Messerverbot das Mittel der Wahl, weil es vielleicht manchmal auch schneller umzusetzen ist als andere Dinge. Es ist auf jeden Fall nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es ist etwas, wo man ansetzen kann. Deutschland überlegt, das inzwischen auch schon zu verschärfen. In Belgien zum Beispiel ist es gar nicht erlaubt, mit Waffen oder mit Messern überhaupt auf der Straße zu sein. Also da braucht man eine ausreichende Begründung, um das bei sich zu haben. Und in diese Kerbe schlagen immer mehr Länder ein. Man könnte ein bisschen sagen, das ist der politische, der europäische Zeitgeist, der da gerade eingesetzt ist.
Herr Fotze, wir haben jetzt gehört, wie es in anderen Ländern eben ausschaut. Wenn man das jetzt aber auf Österreich nimmt, da hat es jetzt zum Beispiel geheißen, es soll dann Brauchtumsausnahmen geben. Also ein Hirschfänger soll etwa bei einem Kirtag erlaubt sein. Ist das alles typisch österreichisch? Wir machen ein Gesetz und im Vorhinein machen wir schon alle Ausnahmen?
Ja, es gibt ja dann natürlich Interessengruppen und Lobbys, die sagen, also wir sind eh harmlos, aber warum lassen Sie nicht in Ruhe, wegen der Afghanen oder wegen der Syrer, die mit Messern herumlaufen. Das ist natürlich politisch heikel, wenn man in Gewohnheiten eingreift. Ich glaube auch, dass ein Messerverbot ein Anfang sein kann für einen Kulturwandel, aber ich glaube nicht, dass es ausreichend sein wird.
Ich glaube nicht, dass es ausreichend sein wird. Eine kurze Nachfrage auch, die noch, Lukas hat gesagt, Messerverbot, ja, über Deutschland überlegt auch schon, aber um diese örtlichen Verlagerungen, wie Sie es vorhin beim Alkoholverbot erklärt haben, vorzubeugen, müsste das doch, wenn, österreichweit sein, oder?
Natürlich müsste es österreichweit sein. Das müsste eigentlich ausnahmslos sein. Und da müsste auch der Hirschfänger dran glauben.
Beim Hirtag erlaubt.
Also wenn dann total und nicht halbwert österreichische Lösung.
Lukas, es gibt jetzt Waffenverbotszonen, die eben nicht so allgemein sind in ganz Österreich, sondern in Wien sozusagen auf, nicht nur in Wien, aber auch in Wien eben beschränkt. Wie schaut denn deine Bilanz aus? Hat das was gebracht bis jetzt?
Ja, vielleicht mal ganz kurz. Ja, es ist tatsächlich nicht möglich, das derzeit landesweit quasi zu verhängen oder aufzustellen, so ein Verbot, was natürlich dahingehend zu diesen bekannten Effekten führt, dass sich das dann verlagert. Und ja, in Österreich gibt es ja tatsächlich ein paar Waffenverbotszonen, abseits von Wien auch. In Linz gibt es da was im Ausgeviertel, in Innsbruck in einzelnen Orten und in Wien eben drei. Da ist Favoriten eben dieses Jahr dazugekommen und da zieht die Polizei bislang eine durchaus positive Bilanz. Da zitiere ich mal, da hat die Polizei gesagt, dass die Straftaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 62% zurückgegangen sind. 11 Waffen wurden sogar sichergestellt und Rückgänge gab es außerdem bei Einbrüchen, Körperverletzungen und Diebstählen. Also das kommt dann auch noch dazu. Und diese Bilanz, die führt natürlich dazu, dass sich das Politiker jetzt auf die Fahnen heften werden und sagen, okay, das hat Erfolg, das können wir ausdehnen. Und man sieht auch, wenn man sich die Parlamentsparteien anschaut, dass da durchaus eine breite parlamentarische Zustimmung für dieses Vorhaben auch österreichweit zu haben ist.
Aber wenn man nach Deutschland blickt, haben leider die Messerattacken nicht abgenommen, sondern zugenommen. Also es ist, ich glaube, Gewalt muss insgesamt gesellschaftlich mehr geächtet werden, von Waffenverboten bis hin zu strengeren Strafen.
Letzten Endes ist es eine Symptombekämpfung. Ich glaube, da sind wir uns beide einig.
Meine Herren, ganz herzlichen Dank. Danke, dass Sie hier bei uns zu Gast waren. Das war Josef Fotze, Autor und Journalist beim Trend. Schön, dass Sie da waren. Und auch ganz herzlichen Dank an Lukas Kimmeswenger aus unserer Puls24-Redaktion.
Sehr gerne.
Und gleich widmen wir uns ausführlich der Wahl am Sonntag. Hier im Studio gibt es eine Live-Diskussion zwischen den Grünen und der FPÖ. In wenigen Sekunden geht's los.
Unsere Gäste, die müssen nur noch ins Studio kommen. Und in der Zwischenzeit, dass ich es rausbekomme, schalten wir kurz zu unserem Kollegen Werner Secker, der uns sagt, wer heute aller bei Wild umstritten ist. Aber wie gesagt, gleich geht's hier weiter.
Kurz vor der Wahl gibt es durchaus spannende Wahlempfehlungen. Wer etwa verhindern möchte, dass die FPÖ in eine Regierung kommt, der müsse sie jetzt extra wählen. Wir wollen besprechen, ob taktisches, strategisches Wählen überhaupt funktionieren kann oder ob das nicht klappt. Dann, nach der Hamas dürfte Israel sich jetzt auch die Hisbollah-Milizen im Libanon widmen. Bedeutet das die nächste Eskalationsstufe? Und nach dem Skandal-Darby von Sonntag gibt es jetzt erste, wenn auch selbstgewählte Konsequenzen. Das alles besprechen wir heute mit Kleine Zeitungsjournalistin Barbara Haas, mit dem ehemaligen Verteidigungsminister Herbert Scheibner und mit Matti Rando, ehemaliger AS-Bundesschulsprecher.
Danke, Werner. Und bei uns geht es jetzt weiter mit unserer Rubrik Nachgefragt. Und da gibt es heute wieder ein Duell. Und das steht natürlich ganz im Zeichen der Nationalratswahl. Die Grünen und die FPÖ zählen wohl zu den Parteien, die die wenigsten Schnittmengen haben. Natürlich speziell bei den Themen Umweltschutz auf der einen Seite und Migration auf der anderen Seite. Also es gibt einiges zu diskutieren bei uns hier gleich im Studio. Zu Gast sind jetzt Leo Lugner von der FPÖ und Hans Arsenovic von den Grünen. Beide sitzen schon bei meiner Kollegin Manuela Sinowatz.
Ja, und wir beginnen inhaltlich auch gleich mit den zwei Hauptthemen der beiden Parteien, bei den Grünen den Klimaschutz und bei der FPÖ Migration und Asyl. Wähl Klimaschutz, sagen die Grünen. Aber Herr Lugner, in Anbetracht der Hochwasserkatastrophe, die wir ja jetzt seit dem letzten Wochenende eigentlich sehen und die Auswirkungen uns noch länger begleiten müssen, haben die Grünen da nicht vielleicht sogar ein Stück weit recht und es braucht mehr Klimaschutz?
Ja, Klimaschutz braucht es immer. Klimaschutz ist auch Heimatschutz und das haben wir Freiheitliche schon vor Jahren propagiert und das Thema ist uns sehr wichtig, nur der Zugang muss ein ehrlicher sein. Und ich vermisse bei den Grünen den ehrlichen Zugang bei dem Thema. Denen geht es ja in Wahrheit um ideologische Themen, die wollen den Leuten das Auto wegnehmen, die wollen den Industriestandort Österreich, den Handelsstandort Österreich deindustrialisieren, das schadet der Wirtschaft. Wir Freiheitliche haben völlig andere Ansätze. Zum einen einmal ist natürlich die Überbevölkerung ein Riesenthema beim Thema Klimaschutz. Umso mehr Menschen nach Österreich kommen, umso mehr müssen wir den Boden versiegeln, weil es einen Bedarf an Wohnungen gibt. Umso teurer wird der Wohnungsmarkt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und zum anderen sage ich jetzt einmal, auch dieser permanente Handel, wo Lebensmittel durch die ganze Europäische Union geschickt werden. Wenn man heute in den Supermarkt geht, sehen Sie dort einen Knoblauch aus China. Wir leben neben Ungarn, wo so viel Knoblauch produziert wird, aber im Regal vom Supermarkt ärgere ich mich über einen Knoblauch aus China, Erdäpfel aus Ägypten, das sind alles Dinge, die niemand braucht. Die Lebendtiertransporte quer durch Europa, die unser Europaabgeordneter Harald Wilimski jedes Mal kritisiert und dagegen ankämpft. Das sind Themen, die dem Klimaschutz nachhaltig helfen würden, aber das kommt von den Grünen nicht, weil denen geht es nur um ideologisches Hickhack, um den Leuten irgendwas wegzunehmen, um ihren Klimakommunismus umzusetzen.
Herr Senevic, ich würde Sie gerne replizieren lassen zum Klimakommunismus und dass Sie einen ehrlichen Zugang hätten.
Lieber Leo, ich wollte gerade mit etwas Positivem anfangen. Ich wollte gerade sagen, deine letzten beiden Saga, dass Lebensmittel aus dem Nahbereich kommen sollten und Tiertransport teile ich natürlich zu 100%. Deswegen einmal mit etwas Positivem zu beginnen. Alles andere war wirklich ein Schwachsinn, was du daher geredet hast, um das ganz ehrlich zu sagen. Wie du weißt, bin ich auch Vizepräsident der Wirtschaftskammer Wien und die größte Herausforderung, der wir uns stellen und natürlich die ganze grüne Community arbeitet damit, ist die Transformation der ganzen Gesellschaft, in Wien speziell natürlich der Wiener Wirtschaft, in einer klimafitte, in eine nachhaltige Wirtschaft. Und wir tun alles, damit wir das erreichen. Und gibt viele Dinge, die man dazu tun muss, damit wir eben die Gesellschaft unterstützen, damit wir die Wirtschaft unterstützen. Und mir tut es halt leid, dass wir immer wieder in eine Polemik reinfallen, immer wieder so Wörter fallen wie Klimakommunismus. Das ist schon eine coole Kreation. Jetzt weiß ich, was ihr so auf den Telegram-Kanälen immer macht, okay. Und das tut mir leid, dass wir da immer polemisch anfangen zu diskutieren, weil die Sache ist so ernst und die Menschen da draußen erwarten sie von uns Lösungen. Wir müssen die Lebenssituation der Menschen jetzt verbessern und auch in Zukunft. Und die Klimakatastrophe ist die größte Herausforderung der Zukunft. Und es wäre wirklich gescheiter, wenn wir uns überlegen würden, welche Lösungen wir haben und über die diskutieren.
Dann schauen wir uns auch inhaltlich konkret ein paar Themen und Lösungsvorschläge an. Herr Lugner, die FPÖ ist ja dagegen, dass das Verbrennerverbot kommt, vor allem, dass es so schnell auch kommt in Österreich beziehungsweise auch auf EU-Ebene dann. Aber Österreich hat natürlich schon ein Problem mit den CO2-Ausstößen, die es gerade auch im Straßenverkehr gibt. Was wären denn dann Ihre konkreten Ansätze, um das zu verhindern?
Ich glaube, das Nachhaltigste ist, wenn man ein Fahrzeug möglichst lang nutzt. Wenn man einen alten Mercedes 190 Diesel 30, 40 Jahre nutzt, ist das Nachhaltigste. Weil das größte Problem, was wir haben, ist, dass permanent was Neues angeschafft wird. Und das muss man dann entsorgen. Wie man diese ganzen Elektroautos, die jetzt mit wenig Reichweite auf den Markt gekommen sind, die dann am Ende des Tages keiner mehr will, weil die Reichweite zu kurz ist, wie man die dann entsorgt, wie man die Batterien entsorgt, das wird ein Riesenthema noch werden. Und dann kommt noch dazu, dass bei den Elektrofahrzeugen die Produktion ja extremst umweltbelastend ist. In Afrika werden seltene Erden geschürft, Menschen ausgebeutet, dass man überhaupt zu diesen Elektromotoren kommt. Das ist höchst problematisch und die gesamte Elektromobilität hilft nur den Chinesen. Das hilft uns in Europa null. Unsere Firmen wandern jetzt nach China ab. In China werden die besten Elektroautos gebaut und die heimische Automobilindustrie, sagen wir die deutsche Automobilindustrie, aber die österreichischen Firmen sind Zuliefererfirmen, sind auch extrem stark betroffen davon, dass jetzt immer weniger Fahrzeuge in Europa produziert werden. Und am Ende des Tages wird es so sein, dass wahrscheinlich Made in Germany, Made in Europe, Made in Austria nichts mehr wert ist. Und die Chinesen klopfen sich am Bauch und lachen uns Europäer aus. Und das ist ein Riesenproblem. Wir müssen schauen, dass hier die Wirtschaft in Europa wieder gestärkt wird. Und das Verbrennerverbot ist die größte Katastrophe für die europäische Wirtschaft, die hier beschlossen worden ist.
Also ich halte fest, dass die FPÖ sagt, fahre möglichst lang mit deinem Mercedes Diesel, kauf da kein neues Auto, gratuliere, weil das ist natürlich genau das, wie man den Todesstoß der Autoindustrie macht. Naja, wenn man kein neues Auto kauft, jeder mit seinem alten Ich finde, das Gegenteil sollte man tun. Ich finde, wir sollten, also erstens einmal zum Thema Elektromobilität. Ich war vorige Woche, waren die Elektromobilitätstage in Wien. Ich bin am Podium gesessen mit lauter Vorstandsvorsitzenden von großen Autokonzernen. Und alle haben gesagt, sie stellen um auf Elektromobilität, aber nicht, weil wir zwar das sagen oder die Grünen das sagen oder irgendetwas, sondern weil sie glauben, dass sie damit Geschäft machen, weil sie glauben, dass das die effizienteste Technologie für Autos ist. Und deswegen stellt VW, BMW und alle um. Und ja, und die können wir sehr wohl fördern. Natürlich können wir die fördern. Wir können fördern, indem wir zum Beispiel sagen, wir machen eine höhere Förderung, wenn jemand sein altes Auto zurückgibt und ein Elektroauto zum Beispiel kauft. Man kann Elektromobilität auf einer anderen Seite fördern, indem es halt Vorteile gibt, wenn man mit einem Elektrofahrzeug fährt gegenüber einem Verbrenner. Das können wir tun, das müssen wir tun, weil wir müssen natürlich auch die europäische Autoindustrie fit machen und alte Technologie bedeutet nicht fit. Und zum Thema China, du hast es ja gesagt, die Chinesen, die sind nicht Umweltschutz und so weiter. Trotzdem bauen sie Elektroautos. Warum bauen sie die? Weil sie glauben, dass das die Zukunft ist. Weil sie glauben, dass sie mit dem in Zukunft Geld verdienen werden. Das machen auch die europäischen Automobilproduzenten mittlerweile. Alle, mit denen ich gesprochen habe, stellen um. Alle stellen um. Unabhängig, was die Politik sagt, sage ich dann noch einmal. Alle stellen um. Und wir müssen sie unterstützen bei ihrer Umstellung. Da müssen wir ihnen helfen. Wir müssen den Mitarbeitern in Oberösterreich und in der Steiermark, der Zulieferindustrie helfen, weil die brauchen unsere Unterstützung in der Umstellung, aber wir müssen nicht sagen, bitte behalt euer alten Mercedes-Diesel, weil das wäre genau das Verkehrte.
Natürlich kann man ein neues Auto kaufen, ich möchte schon darauf replizieren, BMW baut beispielsweise, ich habe gesagt, dass das natürlich am nachhaltigsten ist. Ja. BMW baut beispielsweise den i3 schon komplett in China. Die Chinesen lachen uns aus bei dem, was wir hier tun. Natürlich ist es, wenn wir nicht eine Technologie verbieten, bleibt den Automobilindustrie gar nichts anderes über, als auf Elektromobilität umzusteigen. Das ist das Problem. Das ist eine Planwirtschaft, eine kommunistische Planwirtschaft, mit der die heimische Wirtschaft trainiert wird, Hans. Und das ist nicht lustig und das ist nichts für die Zukunft, was du da erzählst. Es ruiniert den Wirtschaftsstandort Europa nachhaltig und das halte ich wirklich für sehr gefährlich.
Ich würde gerne zu einem nächsten Thema kommen, nämlich Migration und Asyl. Da fordert die FPÖ eine Asylobergrenze null und auch Pushbacks. Herr Asenovic, halten Sie das für rechtskonform?
Pushbacks zu machen, wenn jemand Asyl verlangt. Also Asyl ist ein Menschenrecht und ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Aber da habe ich ja auch FPÖler gefunden, die da sagen, das ist für sie okay. Deswegen bin ich jetzt verwundert, dass du das anders siehst.
Herr Kickl hat gestern im Duell gesagt, auch Pushbacks auch innerhalb der Binnengrenzen wären sinnvoll, weil dann würde man so weit gesagt, zurück sollen, pushen, bis es zu den Außengrenzen
kommt. Ich habe gestern das Duell gehört, er hat gesagt, wir sollen eine Mauer um Österreich, um Deutschland, um jedes Land bauen, oder wie er das genannt hat, Festung. Jedes Land muss eine Festung werden. Mir hat das ein bisschen erinnert an so einen Kleingartenverein. Ja, so der Obmann kommt und sagt, ihr habt hier eine kleine Parzelle und da baut ihr hohe Zäune, Tuien, jede Parzelle für sich. Das ist nicht der Weg, den ich einschlagen möchte. Das ist nicht mein Europa. Wir brauchen einen Binnenmarkt, einen europäischen. Wir sind gut damit gefahren und nicht wieder mit dieser Verzwergung anfangen und sagen, jeder Kleingarten soll wieder hohe Mauer kriegen, um sich vor Deutschland oder vor wem zu schützen, ist mir ein Rätsel, warum man das sagt.
Vor Deutschland braucht man sich nicht schützen, aber ich halte hier natürlich schon wie unser Bundesparteiobmann und der hat hier völlig recht. Grundsätzlich muss man aber schon auch eines dazu sagen, mal vorab, jedes Gesetz ist von Menschenhand gemacht und nicht von Gottes Hand. Also jedes Gesetz, was Menschenhand macht, kann man natürlich auch ändern. Und selbstverständlich kann ich die Asylgesetze so ändern, dass das auch legal ist. Und ich kann natürlich aus diversen Abkommen aussteigen, wenn die das verhindern. Auch das ist alles möglich. Aber eines ist das allergrößte Problem, was wir in Österreich haben, dass wir zu viel Sozialhilfe auszahlen. Das heißt, es kommen die Leute, die ganzen Wirtschaftsmigranten kommen zu uns, weil wir gerade gerade in Wien die höchste Mindestsicherung in ganz Österreich auszahlen. Und wir haben gerade das Beispiel in Schweden gesehen, die jetzt die Sozialleistungen gekürzt haben. Die Leute verlassen in Scharen Schweden. Und natürlich können wir in Österreich diese Sozialgelder mal einstellen, während sehr viele Leute und Menschen Österreich, die hier nichts leisten wollen, die nichts arbeiten wollen, das Land einmal freiwillig verlassen. Und ich glaube, das ist einmal ein sehr positiver Anreiz. Wir reden hier von Remigration, das hat immer verschiedene Teilaspekte. Ein Teilaspekt ist natürlich Pushbacks, scharfe Grenzkontrollen, aber andere Teilaspekte sind beispielsweise auch, dass man Sozialgelder kürzt, dass man Anreize schafft, dass Leute eben nicht kommen, beziehungsweise Anreize schafft, dass Leute wieder das Land verlassen. Und wir haben ein viel größeres Problem in Europa, dass sehr viel gebildete heimische Fachkräfte Österreich und Deutschland verlassen ins Ausland, weil es in Europa immer unsicherer wird, weil es in Europa nicht mehr lebenswert ist teilweise. In Favoriten macht das Leben teilweise keinen Spaß mehr. Und genau das sind Probleme, die wir bekämpfen müssen. Wir müssen schauen, dass heimische Fachkräfte nicht abwandern. Das ist einmal ein Punkt, der angegangen gehört.
Herr Lugner hat da jetzt mehrere Sachen angesprochen.
Ja, es sind mehrere Sachen. Und ich möchte einerseits, ich verstehe, wir haben Wahlkampf und ich verstehe natürlich auch die Polemik, die dahinter ist und aber österreichische Fachkräfte, die aus Europa auswandern, die Zahlen haben wir nicht. Du sagst es einfach, aber es stimmt einfach nicht. Ich kann es ja sagen, es stimmt nicht. Aber okay, ich würde ja gerne über das Thema seriös, ernsthaft und in Ruhe diskutieren. Wir haben das Thema Asyl, wir haben das Thema Migration und da bin ich zum Beispiel voll dafür, dass ich sage, okay, wir als Österreich, als Land sollten wir brauchen Zuzug im Fachkräftemangel, wir haben das in der Wirtschaft, wir brauchen diesen Zuzug, aber diesen Zuzug würde ich gern wirklich steuern. Ich würde gern sagen, so wie es Neuseeland gemacht hat, Kanada, Australien, ich sage, okay, wir brauchen in den und den Branchen, wir brauchen jemanden, der Deutsch kann oder den Kurs hat und der soll die Möglichkeit haben, dort auf die Botschaft zu gehen und kann sagen, okay, ich bin Schweizer und kann Deutsch oder und habe diese Befähigungen und würde jetzt gern eine Arbeitserlaubnis für Österreich bekommen. Diese Möglichkeit haben die derzeit nicht und die müssten wir schaffen, dass wir das steuern und sagen, okay. Aber es ist schwierig, das zu diskutieren. Ernsthaft zu diskutieren, weil immer wieder ideologisch aufgeheizt, dann kommt wieder die Polemik dazu, dann kommt auf einmal die Sozialleistung bei Arbeitsmigration, die Menschen, die Rot-Weiß-Rot-Karte in Österreich oder die arbeiten wollen, warum sollen die in das Sozialsystem reinkommen?
Wir haben so viel Arbeitslose in Österreich, die langzeitarbeitslos sind, die gar nicht in einen Arbeitsprozess integriert werden wollen, weil es zu viel Auszahlungen gibt, vor allem für Leute, die aus dem Ausland kommen. Und genau das müssen
wir... Also die Sozialleistungen sind gleich, da gibt es keinen Unterschied, wo wer herkommt.
Und dann kommt noch ein weiterer Aspekt dazu, der völlig vergessen wird. Das ist, dass wir in der Vergangenheit zu wenig Fachkräfte ausgebildet haben in Österreich. Und da lese ich auch nichts bei eurer Partei im Parteiprogramm. Auch witzigerweise nicht bei den Roten. Da lese ich immer nur, alle müssen studieren, Genderwissenschaften und irgendwelche Lehrerstudien, wo die Leute dann wieder keinen positiven Beitrag in der Gesellschaft leisten. Wir müssen wieder Facharbeiter ausbilden. Die Lehre muss wieder einen zentralen Stellenwert bekommen, weil natürlich diese Berufsgruppen wir brauchen. Und die müssen wir in Österreich auch ausbilden. Im Moment hat die linke Politik hat allen erklärt, du bist nur was wert, wenn du studieren gehst. Du bist nur ein wertvoller Mensch, wenn du irgendwo Genderwissenschaften oder Politikwissenschaften studierst. Und sie haben erklärt, dass die Leute, die nur eine Lehre haben, nicht so viel wert sind. Das waren nicht wir Freiheitliche, das war auch nicht die ÖVP, muss ich fairerweise dazu sagen. Es war leider am Ende des Tages die SPÖ und die Grünen.
Aber wenn du schon wieder anfängst und sagst, okay, die Grünen haben Genderwissenschaften, Orchideenthemen und, dann kriegst du sicher jetzt Lacher in deiner Gruppe, die werden alle sagen, hahaha, der hat recht und die, aber so kann man doch nicht ernsthaft diskutieren, weil es einfach nicht stimmt. Hättest du das Parteiprogramm gelesen, was du scheinbar nicht gemacht hast, würdest du sehr wohl sehen,
und euer Parteiprogramm ist Gift für eine Gesellschaft.
Würdest du sehr wohl sehen, die Vorschläge, die wir haben, was Lehre betrifft, was Facharbeitermangel betrifft, Ausbildung betrifft, mit Matura und, was auch betrifft Frauen, auch in technischen Berufen zum Beispiel, da gibt sehr vieles und da gibt es auch sehr viele Ideen. Und über die können wir ja gern reden, aber nur, wenn jeder kurze Lacher wichtiger ist, dann ist es schwer, über das Thema zu diskutieren.
Herr Lugner sieht das grüne Parteiprogramm als Gift für die Gesellschaft. Die Grünen wiederum sagen ganz oft, da gibt es durchaus auch rechtsextreme Kräfte in der FPÖ. Also wirklich zusammenkommen werden wir nicht. Aber Herr Arsenovic...
Also diese Koalition können wir ausschließen. Das ist ja
diese Koalition ist ausgeschlossen. Das wissen wir alle, die an diesem Tisch sitzen. Nämlich ganz im Gegenteil, die Grünen fordern ja sogar eine Brandmauer gegen die FPÖ. Also nicht nur, dass die Grünen eben nicht mit der FPÖ koalieren, aber warum braucht es so eine Brandmauer gegen eine Partei, die möglicherweise von, sagen wir mal, 25-30%, 27-30% der Bevölkerung gewählt wird?
Also generell, und das sage ich jetzt auch als Grüner, sehr selbstkritisch, fallen natürlich Worte in einen Wahlkampf von allen Seiten, die ich meiner Meinung nach überzogen finde. Ich versuche sie nicht zu verwenden, solche Worte. Manche tun's und ich finde es nicht gescheit, dass man das tut, weil man Porzellan zerschlockt und man muss nachher in irgendeiner Form, sieht man sich, man muss weiterarbeiten. Deswegen bin ich generell von allen Seiten gegen so ein Wording, um das nur mit klipp und klar zu sagen. Aber trotzdem finde ich es ja gut, dass es eine Partei gibt für die Grünen, die von Haus aus sagen, okay, wir sind die Einzigen, die ohne Wenn und Aber eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ausschließen, nicht wollen, dass sie in die Regierung kommen.
Und die SPÖ und die NIOS auch.
Ah, in wie vielen Bundesländern ist die SPÖ mit der FPÖ in einer Regierung? Ist egal, aber aber so glaubhaft und ausgesprochen ist es eindeutig nur von den Grünen. Jetzt kann man sagen, von der anderen Seite, von der FPÖ natürlich, schließen die das bei den Grünen auch aus. Aber
hilft das nicht eigentlich genau der FPÖ, wenn sie gegen die FPÖ eben vorgehen?
Ich finde es gut, dass eine Partei klipp und klar sagt, was sie will und was sie nicht will, weil dann Wählerinnen entscheiden können und sagen, okay, wenn ich das will, die FPÖ ausschließen auf allen Ebenen, Regierung und so weiter, dann kann ich halt nur die Grünen wählen. Wenn ich das nicht will, wenn ich das auch will, wähle ich die Grünen nicht. Deswegen finde ich das generell ja nicht schlecht, dass man das vorsagt, dass jeder weiß, woran man ist.
Herr Lubner, auf der anderen Seite hat die FPÖ ja tatsächlich ein Koalitionsproblem, sogar sollte sie den ersten oder zweiten Platz machen, weil ja de facto alle Parteien sagen, auch die ÖVP, sie würden zumindest nicht mit Herbert Kickl in der Regierung sein wollen. Und auch Karl Nehammer hat gesagt, er würde Herbert Kickl nicht einmal als Parteiobmann der FPÖ akzeptieren.
Ja, das sind die Schmähs, die sie immer bringen. Ich darf zurückerinnern, das war bei Jörg Haider so. Das war zum Schluss bei Heinz-Christian Strache dasselbe Thema. Zum Schluss war er Vizekanzler mit der ÖVP in einer Koalition. Jetzt warten wir mal den Samstag ab, den Wahlabend ab und dann schauen wir mal, was die ÖVP dann wirklich macht. Ich glaube auch nicht, dass der Karl Nehammer dort das alleinige Durchgriffsrecht hat und für die gesamte Partei sprechen kann. Da gibt's Bünde, da gibt's Landeshauptleute, die bereits sehr erfolgreich mit uns Freiheitlichen in einer Koalition sind. Darf jetzt nur die Mitgliedern erwähnen. In Niederösterreich, da vernehme ich aus meiner Partei nur Positives, aber ich habe auch Freunde nicht nur bei den Grünen, sondern auch bei der ÖVP und vernehme da auch Positives über diese Regierungszusammenarbeit in Niederösterreich. Also ich würde mal hier wirklich den Wahlabend abwarten. Und schauen, wie dann die ÖVP tatsächlich agiert,
muss ich Ihnen gewählt wurde. Herrn Lugner recht geben, zu 100%ig recht geben. Erst am Sonntag ist die Wahl, wollte ich nur sagen.
Genug vor zwischen Grünen und
FPÖ. Ja, da, aber ja. Angefangen haben wir mit was, jetzt sage ich wieder, da gebe ich ihm 100%ig recht. Also natürlich würde die ÖVP eine Koalition mit der FPÖ machen. Ich glaube jetzt nicht, wenn Blau Erster ist, dass sie eine blau-schwarze Koalition machen, das glaube ich nicht, aber schwarz-blau sofort. Deswegen gehe ich davon aus, dass die ÖVP da in einer guten Situation ist. Nehammer Bundeskanzler wird, weil egal wie es ausgeht, er kann sich's aussuchen.
Ich würde auch bei der SPÖ es nicht komplett ausschließen. Also ich glaube, dass dieser Babler schon sehr angezählt ist und dass der wahrscheinlich den Sonntag nicht überleben wird
auch,
und wahrscheinlich
auch unter Herr Dornauer das anders sehen würde.
Am Wahlsonntag und zurücktreten kann. Und die Wiener SPÖ hat eine linke Basis, aber in den Bundesländern schaut das ja dann auch schon, wie du es vorher schon richtig gesagt hast, anders aus. Und da gibt es durchaus gerade im Burgenland, aber auch in Tirol gute Gesprächsbasis. Und selbst bei der SPÖ würde ich das am Ende des Tages nicht ausschließen. Ja, mit Babler kann man es ausschließen, nur ich glaube, der ist angezählt.
Ich glaube nur, es ist nicht notwendig. Also es wird entweder gibt es in dem Fall Schwarz-Blau, weil die ÖVP erste ist und ihr doch Zweiter noch wärt. Wenn es anders ausgeht, gibt es halt eine schwarz-rote Koalition.
Da bin ich glaube, das ist überzeugt. Ganz wichtig, was du hier ansprichst. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass wir Erster werden. Ich glaube, wir haben das Potenzial dazu. Deshalb ist es ganz wichtig, dass alle, die freiheitlich wählen wollen, auch freiheitlich wählen gehen am Sonntag.
Und Leo Lugner die Vorzugsstimme geben.
Weil Sie gerade den Herrn Babler noch angesprochen haben. Wenn Sie jetzt sehen, es gäbe dann vielleicht nach der Wahl zwei Varianten, entweder FPÖ und ÖVP oder FPÖ und SPÖ. Ganz kurze Antwort, was wäre Ihre Präferierte?
Ich würde ganz gerne mal etwas mit der SPÖ versuchen, aber natürlich nicht mit Babler, sondern mit vernünftigen Kräften innerhalb der SPÖ.
Herr Lugner, Herr Senowitsch, vielen herzlichen Dank.
Danke für die Einladung.
Und wenn Sie sich jetzt fragen, was ist heute eigentlich sonst noch passiert, keine Sorge, auch das erzählen wir Ihnen noch. Nach einer kurzen Pause müssen wir leider in den Nahen Osten blicken. Dort eskaliert die Situation weiter. Der Krieg weitet sich immer mehr auch auf den benachbarten Libanon aus.
Thank you.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Beide Seiten Live. Und bei uns geht's jetzt weiter mit unserer Rubrik Der Tag. Wir schauen uns also an, was heute noch alles los war. Und das übernimmt heute für uns Manfred Schmidt. Hallo, herzlich willkommen.
Grüß dich, hallo.
Wir haben viele Themen vorbereitet. Wir müssen mit einem sehr schwierigen beginnen, und zwar mit dem Libanon, mit der Lage im Libanon. Wie schaut's denn da aktuell aus?
So ist es ja. Im Libanon, da geht die Gewaltspirale, die dreht sich immer weiter. Mhm. Gestern gab es schon ganz viele Luftschläge vom israelischen Militär auf Hisbollah-Milizen im Libanon. Heute geht's weiter. Am Abend wurden neue Luftschläge durchgeführt von Israel auf den Libanon. Kollege Lukas Kiemeswenger, den wir vorhin auch schon gesehen haben bei beider Seiten, der hat sich die Situation ganz genau angeschaut heute und wir haben einen Beitrag dazu vorbereitet.
Der Libanon erlebt gestern seinen tödlichsten Tag seit fast 2 Jahrzehnten. Und das, weil Israel im ganzen Land Luftangriffe gegen die Hisbollah gestartet hat. Jetzt wollen viele so schnell als möglich weg. Vor allem aus dem Süden des Landes, wo der meiste Beschuss stattfindet.
Wir sind vor dem Beschuss geflohen. Gestern kam es rund um unsere Stadt und andere umliegende Gebiete zu Bombenanschlägen.
Aus Israel heißt es heute, die zweite Angriffswelle auf den Libanon sei nun beendet. Auch ein weiterer Hisbollah-Kommandant soll bei einem der Angriffe auf insgesamt mehr als 1600 Ziele getötet worden sein.
Der Eindruck ist schon, dass die Israelis den Druck nach und nach steigern wollen. Aber im Wesentlichen ist das schon nicht mehr sehr steigerbar. Das waren sozusagen die massivste Luftkampagne, die diese Region je gesehen hat.
Und dennoch soll bereits die nächste israelische Angriffswelle bevorstehen. Angesichts dessen fordert die UNO heute nochmals eindringlich alle Parteien zur Deeskalation auf.
Also wir haben es gehört, die UNO fordert zur Deeskalation auf. Wir sehen da katastrophale Bilder, furchtbare Bilder, die wir eigentlich leider schon gewohnt sind, fast aus dem Nahen Osten. Diese Angriffe, die da jetzt auch in ganz großem Ausmaß auch auf den Libanon fallen, wo wir haben es gehört, schon über 550 Tote haben. Wie präzise können die denn sein? Denn Israel sagt ja eigentlich, sie wollen nur die Hisbollah angreifen.
So ist es. Israel sagt, das sind immer präzise Luftschläge. Das hören wir aber eigentlich schon seit Jahrzehnten. Immer wenn es Luftschläge gibt, sagen die, die Luftschläge ausüben, das sind ganz präzise Schläge. Aber es sind immer zivile Opfer dabei, jetzt auch. Man hat das zu Beginn des Gaza-Kriegs gesehen, jetzt beim neuen Gaza-Krieg. Luftschläge bedeuten immer auch zivile Opfer. Der Fokus des israelischen Militärs, da ist natürlich die Hisbollah. Das hat man auch schon gesehen beim Beginn des Ganzen bei den Pager-Explosionen vergangene Woche, wo ja tausende Geräte explodiert sind.
Da war ein Sprengstoff drinnen,
genau. Genau. Also das war der Startpunkt dieser Aktion. Und auch da gab es zivile Opfer, weil man nicht kontrollieren kann, wenn ein Hisbollah-Kämpfer gerade den Pager in der Hand hat. Das sind zivile rundherum. Da wurden auch Kinder getötet. Also es ist kein Punkt genau. Neues Instrument, das hier verwendet wird.
Wir schauen auf beide Seiten. Auf der einen Seite sagt natürlich Israel, es muss sich verteidigen. Auf der anderen Seite, wir haben es in dem Beitrag kurz angeklungen gehört, es gibt natürlich massive Kritik auch an diesen Schlägen.
So ist es. Es gibt massive Kritik, allen voran von der UNO, UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der fürchtet, dass der Libanon zu einem zweiten Gaza wird. Parallel läuft ja der Gaza-Krieg derzeit mit Bodentruppen auch. Wir haben heute viel dazu auch recherchiert. Die meisten Experten gehen davon aus, dass es zumindest im Libanon zu keinen Bodentruppen, keinen israelischen vorerst kommen wird. Aber die Kritik, dass das noch weiter eskaliert, die Gefahr ist auf jeden Fall da.
Also so das aktuelle Update eben aus dem Nahen Osten, wo sich der Krieg durchaus ausweitet. Wir haben noch ein zweites Auslandsthema. Es stehen ja nicht nur bei uns in Österreich Wahlen an, sondern auch in den USA.
So ist es. Im November entscheidet sich, wer in den USA neue Präsidentin oder neuer Präsident wird. Die Demokratin Kamala Harris oder der Republikaner Donald Trump. Und Kamala Harris, die muss sich jetzt herumärgern mit einer Video-Fake-News-Kampagne.
KI.
KI spielt eine wichtige Rolle.
Künstliche Intelligenz.
Ich habe dazu ein Video mitgebracht, das auf Social Media ziemlich viral geht. Und zwar wird da gezeigt, dass Kamala Harris und der Vizepräsidentschaftskandidat Tim Walz zu einer, machen ein Selfie und im Hintergrund steht Revolutionary Communists of America, also dass sie die kommunistische Partei irgendwie leibend finden würden. Das Video ist aber ein Fake und wurde auch als Fake enttarnt. Ist aber nicht das Einzige, denn Elon Musk, prominenter Unterstützer von Donald Trump, der hat ein Foto geteilt vor kurzem und da wird Kamala Harris gezeigt, als wäre sie eine kommunistische Generälin oder eine kommunistische Diktatorin.
KI kreiert.
Also da wird sich eingeschossen, verbal und mit Bildern und mit Videos auf die demokratische Kandidatin.
Dass das Elon Musk macht und dass dem nicht klar ist, dass das alles KI kreiert ist und trotzdem postet er das einfach.
Ja,
im Wahlkampf gibt es halt überhaupt keine Regeln mehr.
Elon Musk ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er mit seinen Meinungen irgendwie, dass er die hinterm Berg hält.
Anders als Donald Trump.
Was hier aber schon auffällt, ist dieser komplette Fokus auf Kommunismus.
Mhm. Warum?
Also Hintergrund des Ganzen ist, dass ca. 15% der Wählerinnen und Wähler in den USA Latinos, Latinas sind, vor allem in den Swing States, also die wenigen 7 Bundesstaaten, die Wahl entscheiden. Gerade da ist der Latinos-Anteil sehr hoch und da wird mit der Angst gespielt, dass diese Menschen, die ja oft vor Kommunismus geflüchtet sind, dass der in den USA droht, wenn Harris Präsidentin werden würde. Und so wird versucht, dass da ein Schreckgespenst da hochgezogen wird.
Also auf der einen Seite muss man schon sagen, wirklich faszinierend, was man schon alles machen kann mit künstlicher Intelligenz, aber in dem Fall eindeutig ein Negativbeispiel und eigentlich ein Beispiel dafür, wie das richtig gefährlich auch Wahlen beeinflussen kann, oder?
So ist es. Die EU hat zum Beispiel im Anfang August eine Verordnung erlassen, eine Richtlinie, der Umgang mit KI. Da geht es auch darum, das war schon vorausschauend ein bisschen auf die EU-Wahl, die wir hatten, dass gekennzeichnet werden muss, was ist fake, was ist echt. In Österreich sind wir aber wie so oft auf einer Insel der Seligen, was KI betrifft manchmal. Da habe ich einen Clip mitgebracht von einem Möbelhersteller, der sich dem Wahlkampfthema auch angenommen hat. Und schauen wir da bitte kurz rein.
Der KI-Wahlkampf auf Österreichisch.
So ist es, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt durchschlafen kann, wenn ich da die Gesichter der Erwachsenen auf den Kinderkörpern sehe.
Aber du nicht schlafen kannst, stell dir Kamala Harris als Kommunistin vor.
So, ja. Oh Gott.
Lass uns weiterkommen, lass uns bei der Innenpolitik bleiben. Und da hat es heute einen Rücktritt gegeben von einem Politiker, der eigentlich gar kein aktiver Politiker mehr ist. Was hat es da auf sich?
So ist es, ja. Heute Vormittag hat sich NEOS-Mitgründer Matthias Strolz auf Twitter gemeldet. Und ich würde sagen, wir tauchen da ein bisschen in meine Recherche ein, wie das ausgeschaut hat. Ein ewig langes Posting von Matthias Strolz.
Das hast du komplett gelesen.
Ja, muss ich jetzt drin versteckt. Er will raus aus der Parteipolitik. Dann, kurze Zeit, ein weiteres Posting, wo er erklärt, na, da gab es viele Nachfragen, ja, ich werde jetzt kein Parteipolitiker mehr. Und dann noch eine Erklärung, es ist auch kein NEOS-Mitglied mehr. Also da ging es Schlag auf Schlag.
Wenige Tage vor der Wahl.
Also
Schlag
er wird,
auf Schlag, eigentlich so ein bisschen ein Schlag in die Magengrube eigentlich für den NEOS, oder?
Ja. So ist es, ja. Also was da im Hintergrund passiert ist, kann man nur mutmaßen. Was aber schon sich gezeigt hat, ist, dass er gerne Bildungsminister geworden wäre. Er hat auch immer wieder gesagt, er würde da zur Verfügung stehen. Sagt er jetzt auch noch in seinen Postings, aber eher in einer ja übergreifenden Parteienlandschaft. Was da im Hintergrund passiert ist, lässt sich nicht wirklich sagen. Allerdings, was ich auch gesehen habe, und weil ich ja unsere Nachrichten und euch mit euch auch sehr gerne schaue, ist, dass er bei uns eigentlich gesagt hat, dass er gerne in der Politik bleiben würde. Und das Interview, das ist noch keine 3 Wochen her. Schauen wir kurz rein.
Politik wird mich ein Leben lang begleiten, ja. You can check out anytime you want, you cannot leave the place. Ja. Also ich komme da nicht raus, das merke ich.
Wollt wieder rein?
Ja, die Kinder werden älter und es wird eine Zeit kommen, wo ich wieder in der Politik bin, ja.
Es war am 4. September dieses Interview, da hat er gesagt, er will zurückkommen und bei dir ein paar Monate davor.
Im April war Matthias Strolz bei mir im Interview und da hat er tatsächlich auch gesagt, er kommt fix wieder in die Politik zurück, nur der Zeitpunkt ist noch unklar.
Er hat zumindest öfter gesagt, er kommt zurück, als er kommt nicht zurück.
Aber das Leben nach der Politik ist offensichtlich gar nicht so einfach für so manche.
So ist es, ja. Da gibt es eine breite Auswahl an Möglichkeiten, was man nach der Politikerkarriere machen kann. Da gibt es Leute wie Werner Faymann, die Jüngeren werden ihn gar nicht mehr kennen. Der war 8 Jahre lang Bundeskanzler und ist danach untergetaucht.
Gut, der ist ausgeputzt worden.
Er ist auch ausgeputzt worden. Aber der hat sich komplett rausgenommen. Andere wie Sebastian Kurz, der konnte sich gar nicht mehr vor Filmen retten, die über ihn gemacht werden. Der will jetzt wieder gerne in der Öffentlichkeit sein, spielt auch immer wieder damit, dass er vielleicht doch wieder irgendwas machen will. Also da gibt's an beiden Enden und dazwischen ganz viele Schattierungen.
Schauen wir noch weiter, wir haben es gesagt, wir haben noch eine sehr schöne Geschichte. Ich habe nur das Wort
Eine sehr süße Geschichte.
Ich habe nur das Wort Pinguin aufgeschrieben. Jetzt bist du dran.
So ist es. Ja, wir kommen jetzt zu einem echten Brocken noch am Ende. Und zwar ein Pinguinbaby. Das begeistert gerade das Netz. Die Kolleginnen von Puls24.at, die haben das natürlich auch sofort auf einem Instagram-Kanal geteilt. Das ist eine riesige Geschichte. Und zwar ein Pinguin, der heißt Pesto. ist in einem Aquarium. Natürlich, ja, vielleicht ist ja Fisch mit Pesto. Fisch mit Pesto. Ja, der ist in einem Aquarium in Australien lebte und hält den Rekord des größten je dort geborenen Kaiserpinguins. Er ist auf die Welt gekommen mit 200 Gramm. Mittlerweile ist er aber doppelt so schwer wie seine Zieheltern und wiegt 22,5 Kilo. Er isst täglich bis zu 30 Fische. Vielleicht nicht mit Pesto, das recherchieren wir noch aus bis morgen. Die Babyfedern, die wird aber leider bald verlieren, dann schaut er aus wie die anderen Kaiserpinguine, nur halt 8-mal so groß.
Aber vielleicht ist er schlank drunter und hat nur schwere Knochen.
Es ist möglich, dass er drunter einfach ganz viel Pesto trägt, aber...
Aber er wirkt glücklich.
Er wirkt glücklich, er wirkt sehr glücklich. Genau. Wir arbeiten dann an einem Interview mit ihm, aber... Ich glaube, es geht ihm gut.
Er wirkt sehr glücklich. Also, Pinguin Pesto, die Top-Geschichte. Wir wünschen mal das Beste, die Top-Geschichte bei uns auf Puls24.at. Marit, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Auch danke für das Riesenbaby.
Sehr gerne.
Danke, bis morgen. Und das war's von uns für heute.
Vom Riesen-Pinguin-Baby geht's weiter zu Wild umstritten. Da wartet Werner Seeker schon und er hat heute diese Gäste.
Herbert Scheibner, der ehemalige Verteidigungsminister, ist dort. Journalistin Barbara Haas und Bundesschulsprecher Martin Randolph sind dort. Gute Unterhaltung dabei und wenn Sie wollen, sind wir uns morgen wieder.